In dieser Folge werden Geburtserlebnisse geschildert, die belastend sein können. Passt auf euch auf, wenn ihr die Folge hört oder hört sie vielleicht nicht alleine an.
Ich hatte danach tagelang, es waren die schlimmsten Schmerzen. Die Geburtsverletzungen ansonsten haben nicht so weh getan wie diese blauen Flecken, die ich quasi da auf meinem ganzen Bauchraum hatte.
Das ist Dorothea. Bei ihr wurde während der Geburt ihres Kindes 2018 der sogenannte Christella-Handgriff durchgeführt. Dabei übt ein Geburtshelfer oder eine Geburtshelferin während der Wehen von außen Druck auf den Bauch aus. Manchmal wird dazu der ganze Unterarm quer über den Körper der Frau gelegt und damit gedrückt. Dieses Manöver soll lange dauernde Geburten beschleunigen und Kaiserschnitte ersparen. Aber es ist sehr umstritten und sollte inzwischen möglichst nicht mehr angewendet werden. Zum einen gibt es keinen ausreichenden wissenschaftlichen Beleg dafür, dass dieses Verfahren wirklich die Entbindung beschleunigt und Kaiserschnitte erspart. Zum anderen können sowohl Mutter als auch Kind dabei verletzt werden. Dorothea hatte danach große blaue Flecken. Aber generell können auch Rippenverletzungen oder Verletzungen der Beckenbodenmuskulatur vorkommen. Der Christella-Handgriff ist daher ein Aspekt, der immer wieder genannt wird, wenn Mütter über Gewalt unter der Geburt berichten. Darunter fällt allerdings noch einiges mehr. Und während der Geburt Gewalt zu erleben, ist erschreckend häufig. Wir schauen uns in dieser Folge genauer an, woran das liegt, was sich ändern müsste und was man tun kann, damit man selbst möglichst nicht in so eine Situation gerät.
The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Herzlich willkommen bei The Sex Gap. Hier geht's darum, was für eine Rolle unser Geschlecht in der Medizin spielt. In dieser Folge geht es um Gewalt unter der Geburt. Das ist nicht nur ein Problem in der Medizin, sondern auch eine Form von Gewalt gegen Frauen. Ihr seht schon, das ist ein großes Thema und definitiv kein leichtes Thema. Aber wir nehmen uns das Stück für Stück vor. Und wir beleuchten nicht nur die Gründe für Gewalt im Kreißsaal, sondern wir schauen auch auf die Maßnahmen zum Schutz von Gebärenden. Ich bin Kari Kungel, ich bin im Team von Gesundheit Hören und ich sag Hi. Noch ein Hinweis, bevor es losgeht. Natürlich gibt es viele GeburtshelferInnen, die eine tolle und engagierte Arbeit machen und viele Frauen, die mit ihrer Entbindung sehr zufrieden sind. Wer zum Beispiel mal auf einer Geburtshilfestation war, weiß, wie viel positives Feedback und Dankeschönkarten die Teams dort und im Kreißsaal kriegen. Aber manche Frauen machen auch andere Erfahrungen, fühlen sich nicht gut aufgehoben oder erleben eben sogar Gewalt. Und wir werden in dieser Folge auf diese Erfahrungen schauen und nach ihren Ursachen suchen. Dabei sollte man aber eben nicht aus dem Gedächtnis verlieren, dass Entbindungen auch sehr gut betreut und unkompliziert verlaufen können. Okay, und noch einen Satz, den will ich loswerden, dann starten wir aber wirklich. Nicht nur Frauen gebären Kinder, sondern auch Transmänner und nicht-binäre Personen. Okay, fangen wir mal mit der Definition an. Was fällt denn eigentlich alles unter Gewalt in der Geburtshilfe? Dafür gibt es inzwischen eine klare Typologie. 2015 hat nämlich eine Forschungsgruppe im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation 65 Studien ausgewertet und verschiedene Formen von Gewalt identifiziert. Das sind körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, verbale Gewalt, Stigmatisierung und Diskriminierung, zum Beispiel aufgrund von Alter, Herkunft oder gesundheitlichem Zustand, Nicht-Einhaltung professioneller Standards, dazu gehört zum Beispiel auch, Gebärende zu lange alleine zu lassen, schlechte Kommunikation und Beziehungsgestaltung, Aushebelung der Selbstbestimmung und fehlende Ressourcen im Gesundheitssystem. Eine ganz schön lange Liste. Und ich persönlich finde auch sowieso immer wichtig, Betroffenen zuhören und sie ernst nehmen.
Also zunächst einmal ist alles das Gewalt, was die Frau als Gewalt oder respektlos empfindet. Ne? Also die Frau hat die Hoheit darüber zu entscheiden, das habe ich jetzt als Gewalt empfunden und das darf ja auch niemand absprechen.
Das ist Katharina Desary. Sie ist im Vorstand vom Elternverein Motherhood e.V. Der Verein setzt sich für sichere Geburten und eine bessere Geburtshilfe ein. Der Verein hat für uns auch den Kontakt zu Dorothea hergestellt, die ihr ganz am Anfang schon gehört habt und die eine ziemlich schlimme Geburt erlebt hat. Dorothea ist heute 41 und hat vor 5 Jahren ihre Tochter zur Welt gebracht. Und vor der Geburt, da war ihr gar nicht in den Sinn gekommen, dass sie Gewalt erfahren könnte.
Nein, ich hatte gar keine Angst. Ich war super gut drauf eingestellt und habe mich total entspannt gefühlt und gut vorbereitet.
Bevor wir Dorotheas Geschichte hören, müssen wir noch eine Sache klarstellen. Geburten sind an sich etwas Gewaltiges und in der Regel mit sehr starken Schmerzen verbunden. Nochmal Katharina Desary.
Aber der Wehenschmerz wird von den Frauen gar nicht als das Problem angesehen, sondern wie geht denn das Personal zum Beispiel damit um, dass eine Frau extreme Schmerzen hat?
Okay, zurück zu Dorothea. Dorothea und ihr Mann, die hatten sich im Vorfeld für eine Klinikgeburt entschieden und einen sogenannten Geburtsplan geschrieben. Darin legt man fest, was einem wichtig ist unter der Geburt und was man nicht möchte. Der Geburtsplan ist für die GeburtshelferInnen gedacht, die einen eben unter der Geburt betreuen. Und natürlich können bei einer Geburt aber viele unvorhergesehene Dinge passieren. Der Geburtsplan soll einfach so ein bisschen das Best-Case-Szenario beschreiben.
Also ich hatte zum Beispiel angemerkt, dass ich nicht möchte, dass mein Kind kristallert wird. Das heißt, dass quasi mit dem Ellbogen das aus dem Bauch dann rausgeschoben wird und verschiedene Dinge zur Medikation, dass ich eine PDA verhindern möchte. Es ist aber auch okay für mich, wenn es gar nicht anders geht und dass ich keinen Dammschnitt möchte.
Ganz kurz, PDA steht für Periduralanästhesie und ist eine Form der Betäubung im Bereich der Wirbelsäule. Und die macht es möglich, der Frau die Wehenschmerzen zu nehmen, aber ihr gleichzeitig eine aktive Mitarbeit an der Geburt zu ermöglichen. Wir haben zu Beginn schon gehört, dass bei Dorothea trotzdem ein Kristallerhandgriff gemacht wurde. Dieses Manöver soll, wenn eine Geburt lange dauert und die Gebärende zu schwach presst, zum Beispiel weil sie zu erschöpft ist, die Geburt beschleunigen, sodass kein Kaiserschnitt nötig ist. Wir haben schon gehört, dass der Kristallerhandgriff inzwischen aber möglichst nicht mehr angewendet werden soll. Und es gibt auch andere Alternativen, wie eine Entbindung mit der Saugglocke.
Hallo, ich bin Karin Seidler und ich arbeite im Team von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an den Podcasts für Gesundheit Hören mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Falls ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion@gesundheithoeren.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen.
Bei Dorotheas Geburt waren wir nicht dabei und kennen deshalb die Gründe auch nicht, die dazu geführt haben, dass sich die Geburt so entwickelt hat. Und auch aus dem Geburtsbericht geht das nicht hervor. Die Klinik, in der sie entbunden hat, die hat unsere Anfrage nach einem Gespräch leider abgelehnt. Stattdessen haben wir den Geburtsbericht dann mit Dr. Wolf Lütje besprochen, um die Ereignisse besser verstehen zu können. Er hat 4 Jahrzehnte Erfahrung als Gynäkologe und Geburtshelfer. Zuletzt hat er am evangelischen Amalie-Sieveking-Krankenhaus in Hamburg die Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe geleitet. Und außerdem ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe. In seinem Team wird sich vor jeder Geburt auch der Geburtsplan der jeweiligen Gebärenden durchgelesen, sofern es eben einen gibt. Und wenn von den Wünschen im Geburtsplan abgewichen werden muss, dann muss das seiner Ansicht nach immer besonders gut kommuniziert werden.
Das ist eine Gratwanderung, ist ja immer eine Geburtshilfe. Geht es auch hier um das zu viel und das zu wenig und da ein Gefühl zu entwickeln. Auf Basis eines solchen Geburtsplans ist Aufgabe der betreuenden Hebamme.
Bei Dorothea entstand aber während der Geburt das Gefühl, dass niemand auf ihre Wünsche im Geburtsplan geachtet hat. Aber lass uns mal chronologisch bleiben. Dorotheas Geburt hat mit 72 Stunden echt lange gedauert. Dadurch wurde sie auch von verschiedenen Hebammen betreut.
Dadurch, dass ich da verschiedene Hebammen oder verschiedene BetreuerInnen kennengelernt habe, kann ich halt auch ganz gut vergleichen. Und es waren ganz viele ganz toll, aber letztendlich die dann quasi während der eigentlichen Geburt mit dabei war einfach gewaltvoll.
Bis dahin ging es Dorothea eigentlich total gut. Sie sagt, sie war mental gut drauf und sie dachte, dass sie das alles ohne Schmerzmittel schaffen kann. Die meisten Hebammen, die waren auch empathisch und haben ihr zum Beispiel Dinge zur Unterstützung angeboten, wie eine Badewanne. Aber mit dem letzten Hebammenwechsel wurde es für Dorothea dann schwierig.
Und dann hat die Hebamme aber aus Gründen, weil sie auch alleine war in den Kreissälen abends, sicherlich mich ans CTG gezwungen. Das heißt, da ist dann ein Kabel, was quasi vom CTG-Gerät an den Bauch führt, wo die Elektroden befestigt sind. Und ich durfte nicht mehr aufstehen.
Ein CTG zeichnet die Herzfrequenz des Kindes und die Venentätigkeit auf. Und es dient der Überwachung der Geburt. Dr. Lütje hat uns erklärt, dass ein Kabel-CTG zwar immer noch Standard ist, aber eigentlich generell viel Bewegungsspielraum erlauben sollte.
Man muss heute keinen festzurren, festschnallen, in der Position einklemmen. Das ist absolut Ausnahme.
Diese Ausnahmen sind zum Beispiel, dass man die Herztöne nur in einer bestimmten Position aufzeichnen kann oder dass sich das Köpfchen dann besser einstellt. Dorothea wurde leider nicht erklärt, warum sie sich nicht mehr bewegen durfte. In ihrem Geburtsbericht ist für Wolf Lütje keine dieser Ausnahmesituationen zu erkennen. Sie fühlte sich in den folgenden Stunden ans CTG gefesselt, weil sie sich kaum noch bewegen konnte, hat sie mir erzählt.
Ich hatte das absolute Bedürfnis, mich zu bewegen. Und es ist so ein ein schwieriges körperliches Bedürfnis, wenn man dem nicht nachgehen kann unter einer Geburt. Und dadurch, dass dieses Kabel einfach so kurz war, habe ich mich dann wenigstens aufs Bett gesetzt, dass ich einigermaßen stehen konnte oder mich ein bisschen bewegen. Und jedes Mal, wenn die Hebamme aber reinkam, so alle halbe Stunde, wir waren grundsätzlich alleine auch, mein Mann und ich, hat sie geschrien, ich soll mich wieder aufs Bett legen und wieso ich hier aufstehe.
Das sind jetzt gleich mehrere der von der WHO definierten Gewaltformen. Angeschrien werden, also verbale Gewalt. Dorothea durfte nicht mehr selbst bestimmen, wie sie die Wehen am besten verarbeiten konnte und sie fühlte sich über lange Strecken alleine gelassen. Und es hatte natürlich Auswirkungen.
Ja, und das hat einfach die ganze Geburt beeinflusst, den ganzen Verlauf, mich selbst aus meiner Mitte gebracht und ja, mir auch Angst gemacht, weil ich das einfach nicht wollte.
Sie brauchte dann doch eine PDA, weil sie die Wehenschmerzen im Sitzen oder Liegen nicht mehr gut verarbeiten konnte. Und dadurch konnte sie sich dann noch weniger bewegen. Dorothea hat uns erzählt, die Wünsche aus ihrem Geburtsplan wurden nicht berücksichtigt.
Ja, und es hat dann eigentlich einfach Dinge gegeben, die ich genau so festgeschrieben hatte, die ich nicht möchte. Und ich konnte auch nicht viel dazu sagen. Es war immer so, dass der Arzt und die Hebamme untereinander gesprochen haben, viel auch mit medizinischen Fachbegriffen. Und ich hatte den Vorteil, dass ich da viele kannte und dann immer geschrien habe, nee, das möchte ich nicht und das will ich nicht. Zum Beispiel eben beim Darmschnitt, der wäre sonst einfach gemacht worden, wenn ich nicht unter den Presswehen ganz laut geschrien hätte, das will ich doch gar nicht.
Sie hat dann auch keinen Darmschnitt bekommen. Beim Darmschnitt wird das Gewebe zwischen Vagina und After eingeschnitten, um mehr Platz für das Köpfchen zu schaffen und die Geburt zu beschleunigen, etwa wenn das Kind dem Stress nicht mehr gewachsen ist. So wie auch der Christella-Handgriff ist der Darmschnitt im Laufe der Jahre in Diskussion geraten. Die Weltgesundheitsorganisation rät in ihren Empfehlungen für ein positives Geburtserlebnis von einem routinemäßigen und großzügigen Einsatz ab. Denn auch ein Darmschnitt schädigt das Gewebe der Gebärenden Und aus Studien weiß man inzwischen, ein Dammriss, also wenn das Gewebe von selbst einreißt, heilt meist besser als ein aktiv gesetzter Schnitt. Trotzdem wird er bei jeder vierten Gebärenden gemacht. Zurück zu Dorotheas Geschichte. Dass bei ihr der Dammschnitt dann doch nicht durchgeführt wurde, hat Dorothea vermuten lassen, dass er in ihrem Fall nicht wirklich nötig war. Dem stimmt auch Dr. Lütje zu, auf Basis von Dorotheas Geburtsbericht. Wie schon gesagt, er war selbst nicht dabei.
Da habe ich in den Unterlagen nichts gefunden, aus dem ich jetzt schließe, hier gab es Handlungszwang. Das war eher Routine oder ja, wir wollen jetzt die Frau erlösen oder was sonst für Ideen gibt oder es ist ungenügend. Aber es ist wohl nicht nachgefragt, kommuniziert worden, sondern einfach gemacht worden. Das geht gar nicht.
Und auch wenn er nötig gewesen wäre, hätte Dorothea sich einfach eine bessere Kommunikation gewünscht.
Aber selbst dann hätte ich mir gewünscht, dass vorher mit mir gesprochen wird und gesagt wird, ja, wir müssen das jetzt unbedingt machen, weil sonst müssen wir zum Kaiserschnitt greifen oder irgendwas. Nein, es wurde einfach untereinander besprochen, genauso wie dann am Ende. Und das war eigentlich mit das Allerschlimmste, tatsächlich kristallert wurde. Das heißt, der Arzt, da wurde ich auch nicht vorgewarnt, der hat sich dann mit dem Ellbogen auf meinen Bauch gelegt und quasi am Ende meine Tochter rausgedrückt aus dem Körper.
Interventionen wie ein Dammschnitt oder der Kristeller-Handgriff können in gewissen Situationen notwendig sein, aber dann sollten diese Gründe gut kommuniziert und dokumentiert werden. Was bei Dorothea anscheinend nicht geschehen ist.
Es ist nirgendwo vermerkt, dass es irgendwie ein auffälliges CTG gab. Man sieht dann am Ende beim Kind, topfites Kind. Also ich glaube nur, dass es nicht so schnell ging, wie die Geburtshelfer meinten, dass es jetzt gut wäre aus ihrer Sicht.
Wolf Lütje hat uns gesagt, für ihn ist Dorotheas Fall leider ein klassischer.
Also das klassische Bild einer Frau, die aus ihrer Sicht Geburt gewaltvoll erlebt, weil sie mit einer sehr klaren Vorstellung von Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit in diese Geburt geht und auf Geburtshelfende trifft, die jetzt nicht im bösen Sinne, aber bedingt durch Routinen, schlechte Kommunikation, schlechte Vorgehensweise, Nichtbeachtung von Grundregeln, diese Selbstbestimmung mit Füßen treten.
Auch Katharina Desary vom Verein Motherhood hört Geschichten wie die von Dorothea leider echt häufig.
Aus unserer Sicht sind ungefähr 15-50% der Geburten tatsächlich davon betroffen, der Frauen betroffen. Aber die Studienlage ist extrem gering, gerade auch für Deutschland.
Es gibt bisher wirklich nur wenige Daten zu Gewalt in der Geburtshilfe. Aber 2021 gab es in Deutschland eine erste große Umfrage, an der auch die Berliner Charité beteiligt war. Insgesamt wurden da über 2000 Gebärende in Deutschland befragt. Und hier mal ein paar Ergebnisse. Mehrfachnennungen waren möglich. Etwa ein Drittel hat unter der Geburt körperliche Gewalt erfahren. Ebenfalls bis zu einem Drittel hat verbale Gewalt erfahren. Bei 43% wurden Eingriffe ohne ihr Einverständnis durchgeführt. Die Liste geht noch viel weiter, aber ich schließe mal mit folgender Zahl. Und zwar die Zahl von denen, die angegeben haben, keine Gewalt oder Vernachlässigung erfahren zu haben. 23%. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mit Wolf Lütje mal allgemeiner über die Sicht der Geburtshelfenden zu sprechen. Und über allgemeine Situationen im Kreißsaal, die Gebärende häufig als gewaltsam erleben.
Wenn ich in eine Geburt eingreife, aus gutem Grund, Beispiel zum, also der einzige große Notfall, den wir haben, ist, wenn sich der Mutterkuchen ablöst und wir wissen, wir haben 5 Minuten Zeit, um das Baby zu retten, da muss ich gewalttätig werden. Ich muss einen Notkaiserschnitt machen, was immer von Frauen maximal gewaltig erlebt wird. Ein Grund mehr, danach lang mit ihnen darüber zu sprechen, ihnen eher die Sinnhaftigkeit dieses Eingriffs zu vermitteln und sehr kritisch auch mit der Indikationsstellung für Notmaßnahmen umgehen.
Klar kann es Situationen geben, in denen sehr schnell entschieden werden muss, wie man vorgeht. Was Wolf Lütje aber auch sagt, ist, dass es nur sehr wenige Notfälle gibt, in denen man nicht mehr mit der Frau kommunizieren kann. Und selbst dann kann man es immerhin noch versuchen.
Wenn es wirklich um Sekunden geht, dann kann ich das aber auch in einer Sekunde klar machen, dass jetzt eine Situation ist, wo wir nicht lange reden können, dass wir das nachbesprechen und dass wir jetzt handeln müssen und dass mir das leid tut, und dann kann jemand da mitgehen, wenn ich da überzeugend bin.
Okay, es ist höchste Zeit, dass wir uns das Ganze mal aus Sicht der Hebammen ansehen. Dafür haben wir mit Andrea Remsel vom Deutschen Hebammenverband gesprochen. Als Beirätin für den Angestelltenbereich vertritt sie die angestellten Hebammen in Deutschland. Und außerdem hat sie selbst über 20 Jahre in der klinischen Geburtshilfe gearbeitet und ist zweite Vorsitzende des Arbeitskreises Frauengesundheit. Das mit der Kommunikation in Notfallsituationen sieht sie ganz ähnlich wie Wolf Lüttje.
Natürlich gibt es Notfälle in der Geburtshilfe, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen gewaltvollem Verhalten und einer Situation, wo klar ist, dass die Frau körperliche Schmerzen haben wird aufgrund eines Eingriffes.
Andrea Remsel nennt als Beispiel eine Zahnbehandlung, die auch schmerzen kann, die aber wahrscheinlich niemand als Gewalt bezeichnen würde, weil dabei in der Regel klar kommuniziert wird.
Ich glaube, da muss man ganz klar differenzieren. Und was immer geht, und dafür brauche ich nur 10 Sekunden, auch in den größten Notfällen, Geburtshilfe ist in der Regel nicht sehr notfallbehaftet, aber so dem ist, habe ich auch schon oft erlebt, bleibt immer noch Zeit, der Frau in die Augen zu gucken und zu sagen, hör mal, wir haben eine Notfallsituation, wir kümmern uns um dich und dein Kind. Wir sprechen nachher, jetzt müssen wir schnell sein und jetzt wird dies und das passieren. Punkt.
Natürlich gibt es Situationen, wo wir die Selbstbestimmung dahingehend in Frage stellen müssen, zumindest wenn Frauen unseren dringenden Empfehlungen, bestimmte Maßnahmen jetzt zu ergreifen, einfach nicht folgen können aus irgendeinem Grund, wir es aber trotzdem für nötig erachten. Und deswegen ist so wichtig, aber das spielt eben, da bin ich so sicher, die Kommunikation ist da der Schlüssel. Und mir ist es in 40 Jahren nie gelungen, also nie nicht gelungen, einer Frau eine dringende Maßnahme, die ich jetzt zur Rettung ihres Kindes für nötig hielt, gegen die sie sich massiv gewehrt hat, ihr das doch irgendwie nahe zu bringen.
Es geht also auch anders. Und vor allem sollte es anders gehen, als Dorothea es erlebt hat. Jetzt sind wir aber eigentlich schon mittendrin im Thema, wie lassen sich Gewalterfahrungen verhindern? Vorher fasse ich aber nochmal zusammen, was wir bis hierher gehört haben. Zu Gewalt unter der Geburt zählen laut Typologie der Weltgesundheitsorganisation körperliche, verbale und sexualisierte Gewalt, Diskriminierung, Vernachlässigung, schlechte Kommunikation, Missachtung der Selbstbestimmung, Verletzung der Privatsphäre und fehlende Ressourcen im Gesundheitssystem. In einer Umfrage unter 2000 Gebärenden in Deutschland haben über 70% angegeben, mindestens eine Form der Gewalt erlebt zu haben. Manche der als besonders gewaltvoll erlebten Eingriffe, wie Kristellern oder der Darmschnitt, sind in Diskussion geraten und die WHO rät von einem routinemäßigen Eingriff ab. Diese Zahlen zu Gewalt und auch Dorotheas Geschichte können schockieren. Aber wie lässt sich das ändern? Dorothea denkt, dass in ihrem Fall vieles an der einen Hebamme lag, die einfach nicht zu ihr gepasst hat. Wolf Lüttje?
Die wichtigste Beziehungsachse bei einer Geburt ist die zwischen der Hebamme und der Frau, die betreut wird. Und da muss, das wissen wir aus der Psychosomatik, die Chemie stimmen, weil sonst werden Geburten massiv irritiert.
Er rät in einem solchen Fall ansprechen, dass es nicht passt.
Manchmal ist es eben nicht auflösbar und dann muss ich gucken in irgendeiner Form, dass ein Hebammenwechsel auch mal möglich ist. Das ist ein schwieriger Punkt, gerade in Zeiten des Personalmangels, aber eben nicht unmöglich.
Zumindest in Dorotheas Fall, so schildert sie es, hätte es aber keine andere Hebamme gegeben. Auch Katharina Desary beschreibt den Idealzustand einer Geburt so, dass die Gebärende ein harmonisches Team mit der Hebamme, der Gynäkologin und ihrer Begleitperson bildet.
Und wenn die Frau dann gut begleitet wird, wenn der Frau, wenn Probleme auftreten, schon gut was erklärt wird, wenn die Frau die Zeit erhält, die Wehen gut zu verarbeiten zum Beispiel, also diese ganzen Faktoren, dann ist schon eine gute Grundlage gesetzt, dass sie dann auch zum Beispiel in solchen Situationen, wo vielleicht doch es schnell gehen muss, die Frau da trotzdem mit der Situation gut zurechtkommt.
Zu dem Wie der Kommunikation und Intervention kommt noch ein ganz wichtiger Punkt hinzu. Die Verfügbarkeit und Zeit, zum Beispiel der Hebammen.
Und ich kann nicht 5 Frauen gleichzeitig betreuen. Ich kann immer nur kurze Brände löschen, sage ich mal. Ich kann immer nur kurz zu den Frauen reingehen und sagen, ich bin gleich wieder da. Ich höre dich. Aber ich kann keine qualitativ hochwertige Betreuung leisten. Und dann habe ich auch eine Situation manchmal, wo ich länger nicht im Raum war und dann auf eine Situation zukomme, die ich noch hätte anders regeln können, wenn ich da gewesen wäre. Zum Beispiel plötzlich eine starke Blutung, die ich erst dann sehe. Oder ein auffälliges Herztonmuster. Und dann kommen sie in eine Situation, wo sie auch schnell handeln müssen, wo, wenn sie vorher da gewesen wären, wo sie eben das einfach anders hätten begleiten können.
Sagt Andrea Ramsel vom Deutschen Hebammenverband. Diesen Punkt schauen wir uns später nochmal genauer an. Erstmal schauen wir auf einen weiteren wichtigen Aspekt, und zwar Zeit generell.
Es ist aber tatsächlich so, dass wir auch ein Haltungsproblem haben. Und es wäre wichtig, den Frauen erstmal die Zeit zu geben, ihr Kind zu bekommen und sie einfach also mehr zu unterstützen und weniger einzugreifen. Und diese Haltung, die ist auch gesellschaftlich gar nicht so vorhanden an vielen Stellen, dass Frauen das erstmal können.
Wolf Lütje hat mit seinem Team eine besonders interventionsarme Geburtshilfe praktiziert. Damit die funktioniert, braucht es aber eine gute Vorbereitung.
Weil eine Geburt, sage ich immer, das ist der Zeitpunkt, wo alles im Leben, was im Positiven, im Negativen eine Rolle gespielt hat, irgendwie wieder hochpoppt und Einfluss nimmt. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir so ausführliche Anamnesen vormachen, biografische Anamnesen, auch fragen, wie wurde in der Familie geboren, all diese Dinge.
Eine Stunde dauert diese Anamnese. Dabei werden Sorgen und Ängste besprochen, aber auch, was sich die Frau für die Geburt wünscht. Möglichst wenig Unterstützung oder jemanden, der den Prozess steuert. Welche Eingriffe sind okay und welche nur im absoluten Notfall? Und auch auf die realistischen Umstände in vielen Kliniken sollten Gebärende sich vorbereiten.
Das ist sicherlich für viele Frauen hilfreich, dass sie einfach wissen, ja okay, es kann halt das und das passieren. Ich bin vielleicht über weite Strecken alleine im Kreissaal. Was kann ich denn machen, dass ich damit gut zurechtkomme? Das wäre ein Punkt, sich schon zu informieren und entsprechend vorzubereiten.
Nochmal Katharina Deseri. Wir haben für diese Folge außerdem mit der Politikwissenschaftlerin und Genderforscherin Dr. Tina Jung gesprochen. Sie sieht in der genauen Vorbereitung sowohl Vorteile als auch Nachteile.
Diese Erzählung von individueller Entscheidbarkeit und Planbarkeit und auch Verantwortung, klar, die kann gut laufen, aber sie macht eben Druck. Sie spricht all denen, bei denen es anders läuft, eine Schuld zu oder auch eine Scham.
Sie forscht schon seit einigen Jahren zur Geburtshilfe in Deutschland.
Und das kann dazu führen, dass wenn eine Geburt dann anders verläuft, als das geplant war, dass dann eben der Eindruck entsteht, okay, da hat sich jemand falsch entschieden oder hat sich nicht genug informiert oder hat sich nicht hinreichend vorbereitet, nicht genug Yoga gemacht, etwas in der Art.
Denn die Frage bei all diesen Vorbereitungsthemen ist ja auch,
wer hat überhaupt Zugang zu Versorgungsangeboten, zu Bildungsangeboten rund um die Geburt? Ne, also da gibt es ja auch den Vorwurf, den ich da an der Stelle auch durchaus berechtigt finde, zu sagen, ja, das betrifft vor allem weiße Mittelstandsfrauen.
Und selbst als gut informierte weiße Mittelstandsfrau war Dorothea von der Situation überfordert.
Ja, ich hätte gerne gewusst, was meine Rechte sind. Also ob ich sagen kann, ich möchte jetzt eine andere Hebamme rufen oder was ich tun kann in dem Moment, was auch mein Mann tun kann, weil der war natürlich auch nicht darauf vorbereitet, dass jemand so gewaltsam ist. Er wusste, was ich möchte oder was wir uns halt einfach auch als Paar vorgestellt hatten. Aber ja, dass er dann letztendlich einschreiten hätte müssen, wusste er nicht. Ne? Das ist in der Hitze der Lage ja auch nicht immer möglich.
Die Antwort ist, ja, sie hätte das Recht gehabt, eine andere Hebamme zu verlangen. Aber es war ja keine andere Hebamme da, wie Dorothea uns erzählt hat.
Ich hätte nur gehen können. Und welche Frau macht das unter der Geburt, in der Endphase der Geburt aufzustehen und zu gehen?
Und damit sind wir für Tina Jung schon bei der strukturellen Gewalt in der Geburtshilfe, die dann zu weiteren Formen der Gewalt führen kann.
Überbelastungen, viele Geburten, wenig Personal oder Engpässe im Personal, dass da dann einfach bestimmte Anforderungen an gute Geburtshilfe gar nicht gewährleistet werden können.
Fangen wir mit dem ersten strukturellen Problem an. Zu wenig Personal in Kreissälen. Für Andrea Ramsel vom Deutschen Hebammenverband ist das die Hauptursache für Gewalt im Kreissaal. Laut einem Gutachten, das vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegeben wurde, betreuen Hebammen im Durchschnitt pro Schicht 3 Gebärende parallel. Ein Viertel der Hebammen muss sogar mehr als 3 Frauen gleichzeitig betreuen. Außerdem haben über die Hälfte der Hebammen angegeben, nicht genug Zeit für eine adäquate Betreuung der Gebärenden zu haben. Dabei ist genau das wichtig, haben wir ja vorhin schon besprochen.
Für eine Geburt brauchen sie viel Zeit. Sie brauchen Hebammen, die da sind in einer 1-zu-1-Betreuung und die wirklich permanent ansprechbar sind für ein Paar, eine Hebamme. Eine Kollegin aus Irland habe ich getroffen letztes Jahr. Die habe ich gefragt, wie viel Kreissäle habt ihr in eurer Klinik? Da sagte sie 7. Und dann habe ich gesagt, wie viel Hebammen habt ihr denn in der Schicht? Und dann hat sie zu mir gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wie viele Hebammen habt ihr? Sie sagt, ja, 7. Wir haben 7 Kreissäle, habe ich doch gesagt. Also und so ist das in anderen Ländern, dass irgendwie klar ist, mindestens ein Raum, eine Hebamme, weil man kann eben nicht in 2 Räumen zugleich sein.
Auch der Elternverein Motherhood sieht den Personalmangel als einen Kern des Problems.
Also ein Patentrezept ist mit Sicherheit, für genügend Personal zu sorgen, was einfach eine vernünftige, eine frauzentrierte Haltung auch gegenüber so einer geburtshilflichen Begleitung hat.
Ideal wäre also ein Betreuungsschlüssel von 1:1. Aber
wir haben keine verpflichtenden Personalbemessungsinstrumente für Geburtshilfe. Ich finde das skandalös. Das heißt, wir haben kein System, was vorschreibt, wie viele Hebammen für wie viele Frauen da sein müssen, können, dürfen.
Und dass sich der Betreuungsschlüssel in Deutschland so schnell auf 1:1 ändert, ist leider nicht sehr realistisch. BerufsanwärterInnen gäbe es laut Andrea Ramsel zwar genug, aber aufgrund der Bedingungen gibt es einfach viele, die sagen, sie halten das nicht aus. Und selbst Wolf Lütje konnte in seinen Kreissälen nur eine 1:2 Betreuung garantieren. Immerhin. Doch viele Gebärende in Deutschland können sich nicht den Ort für die Geburt aussuchen, der den besten Betreuungsschlüssel hat. Denn das ist das zweite strukturelle Problem. Eine Geburtsstation sollte für alle Menschen innerhalb von 40 Minuten Autofahrt von ihrem Wohnort erreichbar sein. Wohlgemerkt Autofahrt. Für Menschen, die abgelegen wohnen, kann das länger dauern. Etwa 3% der Gebärenden müssen weiterfahren. Das klingt zwar jetzt nicht nach einer riesigen Zahl, aber das sind in etwa 20.000 Frauen pro Jahr. Leider kommt es immer häufiger vor, dass gerade kleinere Kliniken ihre Geburtsstationen aufgeben, weil es einfach kein profitables Geschäft ist. Mehr als 500 geburtshilfliche Abteilungen sind seit 1991 in Deutschland geschlossen worden. Wenn ich kaum eine Wahl habe, wo ich mein Kind zur Welt bringe, also mal angenommen, ich wohne auf dem Land und habe da nur eine Klinik in der Nähe, die eine Geburtsstation hat, und dann ist dort zum Beispiel der Personalschlüssel schlecht, dann bin ich dem System ziemlich ausgeliefert. Und da lauern schon die nächsten Probleme. Denn von struktureller Gewalt kommen wir jetzt zu institutioneller Gewalt. Ein wichtiges Thema, wenn es um die Betreuung von Gebärenden geht, ist nämlich auch die Arbeitskultur, sagt Tina Jung.
Es gibt empirische Studien, die aufzeigen, dass Arbeitsplatzkultur eine ganz große Rolle spielt, wenn es um Gewalt geht. Und gerade die Arbeitsplatzkultur in den Kreissälen vielfach selbst schon geprägt ist von Abwertung, von Gewalt, die auch zwischen Kolleginnen weitergegeben wird, an die nächste Generation weitergegeben wird und eben auch an Gebärende weitergegeben wird.
Im Gesundheitssystem haben wir es teilweise immer noch mit recht starren Hierarchien zu tun. Das hat auch gute Gründe. Es kann zum Beispiel Situationen geben, wo es hilfreich ist, wenn einer sagt, wo es lang geht. Aber bei Geburten, die ja häufig weder ein Notfall noch eine Krankheit sind, würden weniger Ego und weniger Hierarchie der Situation vielleicht guttun. Wolf Lüttje hat allerdings auch gemerkt, dass nicht alle MedizinerInnen offen sind für diese Soft Skills, die eine Geburt auch fordert.
Es ist auch so wirklich, dass wir, wenn wir die Kollegen ausbilden in der psychosomatischen Grundversorgung, merken, okay, ein Drittel ist hellauf begeistert, ein Drittel ist indifferent und ein Drittel hat einfach Berührungsängste. Und da merkt man nochmal, Psyche ist immer schwierig.
Und auch nicht alle KollegInnen haben die Möglichkeit, sich so weiterzubilden, wie es nötig wäre, sagt Andrea Remsel.
Selbstverständlich, es gibt wie in jedem Bereich auch schlecht ausgebildetes Personal. Es gibt unzulängliche Fortbildungen in Kommunikationsstrukturen. Es gibt unzulängliche Fortbildungen, was mit medizinische Eingriffe und Interventionen angeht, wie überall.
Besonders tricky wird es, wenn die strukturellen und institutionellen Probleme sich vermischen mit gesellschaftlichen Problemen, wie zum Beispiel Sexismus.
Es ist eben nicht nur ein Problem des Gesundheitswesens, das auch, aber es ist eben auch eine Form der Gewalt gegen Frauen und gebärende Personen und eine Form von geschlechtsspezifischer Diskriminierung.
Da erzählen wir euch gleich mehr darüber. Vorher aber nochmal eine kurze Zusammenfassung. Es gibt in der Geburtshilfe in Deutschland strukturelle und institutionelle Probleme. Zu den strukturellen Problemen gehören eben Personalmangel und die abnehmende Zahl von Geburtseinrichtungen, haben wir gehört. Im Durchschnitt betreut eine Hebamme pro Schicht im Kreissaal 3 Gebärende parallel. Ideal wäre eine 1:1 Betreuung, die aber eben leider nicht sehr realistisch ist. Sich unter der Geburt ignoriert oder alleingelassen zu fühlen, kann bereits eine Form der Gewalt sein. Dazu kommt, wenn das Personal zu wenig Zeit für die einzelne Gebärende hat, dann kommt es möglicherweise häufiger zu Interventionen, die dann als Gewalt empfunden werden können. Wir haben dazu zwar keine Studien gefunden, aber alle Menschen, mit denen wir für diese Folge gesprochen haben, haben uns das so erzählt. Bei den institutionellen Problemen steht die Arbeitsplatzkultur an erster Stelle, Stichwort starre Hierarchien. Und das ist vor allem dann ein Problem, wenn der Druck unter den Mitarbeitenden an die Gebärende weitergegeben wird. Zurück zum Thema geschlechterspezifische Diskriminierung. Sexismus fängt schon sehr früh an, hat uns Tina Jung erklärt.
Na, das hat viel mit Stereotypen, Vorstellungen von Mütterlichkeit und Weiblichkeit zum Beispiel zu tun. Also die Annahme, dass Schmerz nicht weiter zu problematisieren ist, in Frauenleben im Allgemeinen, unter der Geburt aber nochmal insbesondere. Das geht dann auch gerade so in den Bereich nach der Geburt, dass das Erleben derer, die da geboren haben, zurückgestellt werden soll zugunsten eben, naja, Hauptsache das Kind ist gesund.
Diese Vorstellung, dass Frauen Schmerzen nun mal auszuhalten haben, darüber haben wir auch schon in unseren Folgen über Endometriose und den Gender Pain Gap gesprochen. Da ging es auch darum, dass Frauen häufig nicht ernst genommen werden, wenn sie das Gefühl haben, mit ihrem Körper stimmt etwas nicht. Das erleben auch viele Gebärende.
Wenn Frauen und gebärenden Personen nicht geglaubt wird, dann ist da drin ja so ein bisschen, dass ihnen der Subjektstatus vorenthalten wird. Also das nicht ernst zu nehmen, das deckt sich natürlich auch mit anderen gesellschaftlichen Erfahrungen, wo die Selbstauskünfte von Frauen und Queers weniger Relevanz haben als die von Männern.
Dass so etwas passiert, liegt meistens nicht am bösen Willen der GeburtshelferInnen, sondern es liegt an unserer Sozialisation. Da wurden uns bestimmte Vorstellungen von weiblichen und männlichen Eigenschaften mitgegeben. Es ist aber die Aufgabe von jedem von uns, diese Überzeugungen zu hinterfragen und aufzulösen. Und deswegen sollte man auch die Ausbildung von GeburtshelferInnen nochmal überholen, findet Tina Jung.
Und dazu gehört nicht nur, ich sag mal, geburtshilfliches Wissen im engeren Sinne, sondern eben auch eine Auseinandersetzung mit ungleichheitsrelevanten Stereotypen wie Sexismus, wie Rassismus, wie Klassismus, wie Cis-Heterosexismus.
Okay, Moment. Hier sind jetzt echt einige Begriffe gefallen, auf die ich nochmal kurz eingehen möchte. Erstmal Cis-Heterosexismus. Das meint, in, ich sag mal, altmodischen, konservativen Rollen zu denken und zum Beispiel nicht auf dem Schirm zu haben, dass auch Transmänner Kinder gebären können oder dass eine Gebärende auch eine Frau als Partnerin haben kann. Und Klassismus, das wisst ihr vielleicht eh, das ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres vermuteten oder wirklichen sozialen Status. Wenn wir über Gewalt in der Geburtshilfe sprechen, müssen wir auch über Gleichstellung sprechen und ganz einfach über Menschenrechte. Das hat auch der Europarat erkannt und 2019 alle Mitgliedstaaten aufgefordert, gegen Gewalt in der Geburtshilfe vorzugehen.
Es gibt einen Auftrag, die Rahmenbedingungen der Geburtshilfe zu verändern, nämlich dahingehend, dass Menschenrechte, die UN-Frauenrechtskonvention, eben die Resolution des Europarats gewährleistet werden können.
Passiert ist in Deutschland auf politischer Ebene bislang wenig, obwohl die Schritte ziemlich klar sind.
Wichtig ist erstmal zu erkennen, dass die Rahmenbedingungen, unter denen Frauen ihre Kinder bekommen, eine Auswirkung haben auf den Geburtsverlauf.
Das ist wieder Katharina Deseri von Motherhood.
Also zum Beispiel, wir brauchen mehr Hebammen im Kreissaal, das ist ganz klar, das ist auch dringend nötig. Wir müssen die Geburtshilfe einfach besser finanziell ausstatten. Es muss sich für Kliniken wirklich lohnen, Geburtshilfe anzubieten, damit dieser Bereich, dieser medizinische Bereich dann auch vernünftig ausgestaltet werden kann.
Vereine wie Motherhood setzen sich dafür ein, dass sich auf politischer Ebene etwas bewegt. Und es gibt den sogenannten Roses Revolution Day. Jedes Jahr am 25. November legen Frauen da Rosen vor der Klinik oder vor dem Kreissaal ab, wo sie unter der Geburt Gewalt erfahren haben. Die Rosen werden dann fotografiert und unter dem Hashtag Roses Revolution auf Social Media geteilt. Diese Aktion gibt es seit 2011 und seitdem ist ganz schön Bewegung in das Thema gekommen.
Also sichtbar zu machen, es sind keine Einzelerfahrungen, sondern dass da etwas kollektiv geteilt wird in den sozialen Medien und gleichzeitig aber auch bei den einzelnen Kreissälen oder geburtshilflichen Einrichtungen in Form einer Rose ankommt. Ich glaube, das hat ganz viel auch dazu beigetragen, dass da so eine große Aufmerksamkeit erzielt werden konnte.
Damit sich etwas verändert und es nicht nur bei Aufmerksamkeit bzw. Betroffenheit bleibt, fordert Andrea Ramsel vom Deutschen Hebammenverband eine Ombudsstelle und Räume, in denen das Personal die Möglichkeit hat, aus gewaltvollen Situationen zu lernen. Dass sich etwas ändert, ist lange überfällig, findet auch der Geburtshelfer Wolf Lüttje.
Wenn Frauen wegen einer traumatisch erlebten Geburt, weil Interventionen passiert sind, die nicht indiziert waren, nie mehr ein Kind haben will, finde ich, ist es auch für diese Frau, für ihre Familienplanung, für die Gesellschaft dramatisch.
Erlebte Gewalt unter der Geburt kann eine negative Kettenreaktion in Gang setzen, die sich nicht nur auf die Frau, sondern auch auf Kind und PartnerInnen auswirken kann.
Zunächst mal, die Frauen suchen bei sich selber häufig dann die Schuld. Sie gehen die Geburt immer wieder durch. Sie haben das Gefühl, versagt zu haben, das Gefühl, ihren Körper nicht verteidigt zu haben auch. Sie fühlen sich klein. Es macht was mit ihrem Selbstbewusstsein. Das bedeutet auch natürlich, dass sie dem Kind gegenüber zumindest teilweise schlechte Gefühle haben, dass die Bindung gestört sein kann, dass ist dann wiederum ein Grund für Stillprobleme und eben auch partnerschaftliche Probleme. Die Sexualität kann beeinflusst sein.
Nochmal Katharina Deseri. Dass sich ein Geburtstrauma oder auch eine dadurch entstandene postpartale Depression negativ auf die Paarbeziehung auswirkt, ist wissenschaftlich belegt. Dabei darf man auch die PartnerInnen nicht vergessen, die, wenn sie bei der Geburt dabei waren, ebenfalls psychisch belastet sein können. Wichtig ist in jedem Fall, darüber zu sprechen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wolf Lüttje hat zum Beispiel jeder Gebärenden, die auf seiner Station entbunden hat, ein einstündiges Nachgespräch angeboten. Etwa 3% haben dieses Angebot angenommen. Das waren dann über die Jahre auch mehrere hundert Gebärende. Und da zeigt sich ein Muster.
Fast 50% würde ich mal grob geschätzt sagen, es sind Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten und immer noch nicht verstanden haben oder mit mir, mit der Aufarbeitung verstehen wollen, warum sie denn bitte einen Kaiserschnitt hatten.
Das deckt sich übrigens auch mit dem, was Katharina Desary von Betroffenen erfährt.
Tatsächlich ist es so, dass Frauen mit plötzlich notwendigen Kaiserschnitten nicht so gut zurechtkommen. Und das zeigt einfach auch, dass die auch da wieder die Begleitung nicht so gut gewesen ist. Der Frau wurde nicht erklärt, wieso ist das jetzt notwendig, oder nicht gut erklärt, warum ist das jetzt notwendig.
In dem Fall sind natürlich die GeburtshelferInnen die richtigen AnsprechpartnerInnen für die Aufarbeitung. Aber es gibt auch Fälle, wo Frauen die Geburt als so gewaltsam empfunden haben, dass sie erstmal keinen Fuß mehr in die Klinik setzen wollen. Verständlich. Darüber zu reden ist trotzdem wichtig. Mit vertrauten Menschen, PsychotherapeutInnen oder auch schwangeren Beratungsstellen und Familienberatungsstellen. Bei denen muss man vielleicht auch nicht so lange auf einen Termin warten wie bei PsychotherapeutInnen und sie kennen sich mit der Problematik gut aus. Und als erste Anlaufstelle gibt es auch das Hilfetelefon Schwierige Geburt, das der Verein Motherhood mitgegründet hat. Verlinken wir euch in den Shownotes. Und zum Abschluss nochmal ein ganz wichtiger Reminder von Katharina Desary.
Die Frau ist nicht dafür verantwortlich, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und das sollte, selbst wenn die Frau sich mit vielen, vielen Informationen vollpackt, wenn sie Hypnosekurse besucht und alles getan hat und wenn es dann vielleicht doch schwierig wird und sie vielleicht traumatisiert ist oder Gewalt erfährt, es ist nicht ihre Schuld.
Das war's mit dieser Folge von The Sex Gap. Es ging um das Thema Gewalt in der Geburtshilfe. Und dazu zählt man eben verschiedene Formen von Gewalt, wie wir ja gehört haben. Und zwar von körperlicher Gewalt über Diskriminierung bis hin zur Aushebelung der Selbstbestimmung. Auch wenn es sehr viele engagierte GeburtshelferInnen in Deutschland gibt, die eine tolle Arbeit machen, Gewalterfahrungen sind ein Problem. Gründe dafür können unter anderem Personalmangel, Zeitdruck und fehlende Ressourcen im Gesundheitssystem sein, was dazu führt, dass Gebärende sich alleine gelassen fühlen. Und Fehler in der Kommunikation. Wir haben ja gehört, wie wichtig die Kommunikation und auch die Beziehung gerade zwischen Hebamme und Gebärender ist. Zu den Gründen zählen aber auch sexistische Stereotype. Gewalt in der Geburtshilfe ist also nicht nur ein Problem des Gesundheitswesens, sondern auch ein gleichstellungspolitisches Thema. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, welche Probleme inter-, trans- und nicht-binäre Menschen in unserem Gesundheitssystem haben. Einer der Hauptgründe ist mangelndes Wissen. Und das führt zu Vorurteilen und übergriffigem Verhalten und kann die Gesundheit von allen, die nicht eindeutig in die Schublade Mann oder Frau passen, gefährden. Das hat uns unter anderem Max erzählt.
Wir sind nicht psychisch krank, weil wir trans sind. Aber viele Transmenschen leiden an psychischen Gesundheitserkrankungen aufgrund dessen, wie wir von der Gesellschaft behandelt werden.
Was helfen könnte, individueller auf den Menschen schauen, der in die Praxis oder in das Krankenhaus kommt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr anderen davon erzählt. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten und sage, macht's gut und wir hören uns in der neuen Folge.
The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.